die Presse.
Mein Name ist Clemens Patek und Sie hören, was wichtig ist. Wenn die UNO zur Generalversammlung ruft, reisen Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt nach New York City. Es gilt, einen Auftritt vor der UNO zu absolvieren und vor allem gibt es rundherum ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch mit anderen Ländern diplomatisch in Kontakt zu kommen. Und jemand, der uns ganz genau erzählen kann, wie das so in New York abläuft und warum es für Staatschefs aus aller Welt so wichtig ist, dort präsent zu sein, das erklärt uns Presse-Außenpolitik-Ressortchef Christian Ulch heute in unserem Podcast. Ja, den Auftakt zur UNO-Generalversammlung, den hat am Dienstag Donald Trump gesetzt und er hat gekonnt mit seiner einstündigen Rede alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich weiß nicht, ob Sie die Rede gehört haben, vielleicht auch in Auszügen. Hier 40 Sekunden, in denen Trump sich über eine scheinbar kaputte Rolltreppe beschwert und darüber, dass ihm die UNO nicht dabei geholfen habe, 7 Kriege zu beenden.
I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work.
Aus Österreich waren Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in den USA. Vor allem auch, um Werbung für die Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat zu machen. Warum ist das erstrebenswert? Auch das ist eine gute Frage an Christian Ulch. Lieber Christian, schön, dass du bei uns im Studio gelandet bist.
Ja, servus, ja, soeben angekommen.
Im wahrsten Sinne des Wortes. UNO-Generalversammlung, da gibt es ganz viele Themen, die wir besprechen könnten. Aber vielleicht magst du uns mal erzählen, was machen der Kanzler, die Außenministerin und der Bundespräsident 3 Tage in New York? Was machen die dort?
Okay, die Außenministerin ist sogar noch länger dort. Und es sind deshalb diesmal 3 Spitzenrepräsentanten Österreichs, weil Österreich sich bewirbt um einen Sitz im Sicherheitsrat. Diese Wahl findet zwar erst im Juni 2026 statt, aber in Wirklichkeit läuft der Wahlkampf schon irrsinnig lang, nämlich eigentlich schon seit 2011. Und jetzt versuchen die in New York so viele bilaterale Treffen wie möglich abzuhalten. Also als ich gestern weggeflogen bin aus New York, war da zum Beispiel ein Empfang in der österreichischen Vertretung für kleine Inselstaaten aus dem Pazifik. Jede Stimme zählt gleich. In der UNO hat 193 Mitglieder. Und um in den Sicherheitsrat aufgenommen zu werden, braucht man 129 Stimmen. Und da bietet sich natürlich die UN-Generalversammlung an, weil dort halt Spitzenpolitiker, Präsidenten, Ministerpräsidenten, Außenminister aus allen Ländern der Welt zusammenströmen. Also diesmal waren es Spitzenrepräsentanten aus 140 Ländern. Und so haben diese 3 da insgesamt 60 Bilateral Meetings gehabt, haben dann auch teilgenommen an allen möglichen Konferenzen und das ist der Grund, warum sie zu dritt eben dort waren.
Das heißt, das ist gesagt Bilateral Meetings, das heißt, die treffen sich dann mit anderen Staatschefs in der Ecke von Konferenzsälen oder in Hotelzimmern oder wie steht man sich das vor?
Nein, das ist ganz witzig. Also es sind dann so Kojen eingerichtet im UN-Hauptgebäude, nicht sehr glamourös. Also eine nimmt den anderen und dort finden in so einer Form eines Speed-Datings dann ein Treffen nach dem anderen statt. Das muss man natürlich vorher anmelden, ankündigen, erfordert einige Planung, weil das machen ja nicht nur die Österreicher, das machen alle. Also einzelne Treffen finden dann auch in Botschaften statt. Also beispielsweise hat der Bundeskanzler Stocker den chinesischen Ministerpräsidenten in der chinesischen Botschaft getroffen und ist dort dann eingeladen worden, da auch nächstes Jahr nach Peking zu reisen.
Und haben wir da eine Chance sozusagen, dass wir da den Sitz im Sicherheitsrat bekommen, Österreich?
Nein, die Österreicher kämpfen wacker. Sie haben ja auch schon, wie gesagt, 2011 bekannt gegeben, dass sie antreten wollen. Die Deutschen sind erst später angetreten, 2019. Und die Österreicher denken sich, okay, warum sollen wir da weichen? Die Deutschen wollen jetzt in einem 8-Jahres-Rhythmus im Sicherheitsrat vertreten sein. Das ist da fast schon so wie so ein semi-permanenter Sitz. Ursprünglich war ja auch das Ziel, mal eine Zeit lang, dass sie überhaupt permanent in den Sicherheitsrat kommen. Hat aber nicht funktioniert. Jetzt probieren sie es auf diese Weise. Und dadurch, dass Österreich das jetzt schon länger propagiert, werden die Chancen eigentlich nicht als so schlecht bezeichnet. Das heißt, dass Österreich eigentlich schon mehr schriftliche Zusagen hätte, als notwendig sind. Aber es gibt dann immer so einen mysteriösen Stimmenschwund, weil es gibt ein paar Spezialisten, die versprechen allen Ländern alles. Also in dem Fall gibt es für diesen Slot von zwei Ländern im Sicherheitsrat, die aus der sogenannten westeuropäischen Gruppe kommen. Aber es treten drei an, nämlich Österreich, Deutschland und Portugal. Deswegen gibt es diesen Wahlkampf.
Und geht es da um Macht, um konkrete Macht, oder ist es reines Prestige? Oder warum möchte man als Staat Teil sein?
Okay, interessante Frage. Ja. Also die Österreicher sind sozusagen so in einer speziellen Situation. Wie du weißt, ist ja Wien einer der Amtssitze der UNO, auch wenn das die Österreicher und Wiener gar nicht so mitkriegen, weil das jenseits der Donau ist. Aber Wien zählt genauso wie New York, Genf und Nairobi zu einem der Amtssitze. Und deswegen engagiert sich Österreich da auch in regelmäßigen Abständen im Sicherheitsrat. Deswegen beteiligt sich Österreich auch an friedenssichernden Aktionen. Und Österreich glaubt auch als kleines Land, dass es total wichtig ist, in solchen multilateralen Organisationen, heißt das, präsent zu sein. Also in einer Plattform, wo wirklich noch alle miteinander reden. Und Österreich hält es auch für wichtig, dass das Völkerrecht eingehalten wird. Österreich ist ein kleiner Staat und umso wichtiger ist das. Übrigens kann das bei der Wahl eine Rolle spielen, dass Österreich ein kleiner Staat ist. Es gibt also eine Gruppe der kleinen Staaten, die weniger als 10 Millionen Einwohner haben. Und dieser Club hat, glaube ich, mehr als 100 Mitglieder. Und dann gibt es auch noch die Bündnisfreien. Also, die rechnen sich da ganz gute Chancen aus.
Jetzt haben wir konkret gesprochen über den UNO-Sicherheitsrat und Österreichs Kandidatur. Gehen wir nochmal zurück oder einen kleinen Rückblick auf die UNO-Vollversammlung oder Generalversammlung, wie man sagt. In New York sind jetzt, weiß ich nicht, von jedem Land der Erde im Prinzip über einen Staatschef oder Premierminister, Außenminister. Ja. Wie kann man sich das vorstellen in so einer Metropole, die sowieso schon immer so viel los ist?
Wow, ja, also da habe ich da auch so ein paar so Freeze nennt man das. Freeze heißt es, wenn der Verkehr komplett erlahmt, wenn Straßen abgesperrt werden müssen.
Ist es
weil
nicht,
da jetzt irgendein Konvoi durchsaust.
Ist es dir nicht besser ergangen als Emmanuel Macron?
Ja, ob die Story stimmt, ich bezweifle es ehrlich gesagt, weil das, ich glaube, da hilft dann auch Donald Trump nicht, weil das müsste eigentlich wissen, dass das dort so funktioniert. Also der stand dort offenbar auch im Stau. Und mir ist das auch passiert, wir sind da mal durchgegangen. Richtung Kulturforum und da war es dann eigentlich auch nicht mehr möglich, die Straße zu überqueren und dann stehst du halt ein paar Minuten. Aber das ist natürlich, es ist schon eine besondere Woche. Also in dem Hotel, wo ich war, ist zum Beispiel auch abgestiegen der portugiesische Ratspräsident Costa, die dänische Delegation war dort. Dann ist mir einmal in Manhattan der John Kerry über den Weg gelaufen. Ich habe ihn gegrüßt, er hat zurückgegrüßt. Das ist ein freundlicher Herr, wenn man so will.
Aber das heißt, auch die Staatschefs erhoffen sich da viele bilaterale Gespräche und eine Art Netzwerken. Ja. Oder ist es dann doch die Rede vor der UNO oder ist das reine Show?
Die Reden, das ist eigentlich so ein bisschen so ein Ritual. Man muss sich vorstellen, also das ist wirklich sehr ritualisiert. Es gibt einen bestimmten Ablauf, es ist jedes Jahr das Gleiche. Es beginnt der Generalsekretär der UNO, Guterres, dann die Präsidentin der Generalversammlung. Das ist witzigerweise im Moment die frühere deutsche Außenministerin Baerbock. Und dann kommt als Dritte Brasilien und dann USA. Und jedes einzelne Mitgliedsland kommt zu Wort. Also da reiht sich dann eine Rede nach der anderen. Die meisten ist voller Gemeinplätze. Und natürlich hat man die Rede von Donald Trump mit besonderer Spannung erwartet und er ist diesen Erwartungen sozusagen gerecht geworden und hat in seiner fast einstündigen Rede, wiewohl da eigentlich nur 15 Minuten vorgesehen war, da so eine rhetorische Bombe nach der anderen platzen lassen.
Ja, das war ein bisschen ein wildes Sammelsurium, aber deswegen habe ich mich auch gefragt eigentlich, was der Sinn ist. Es wird ja dann, ja, man kann es als Diskussionsgrundlage nehmen ein bisschen, oder?
Ja, nein, er präsentiert, also er nützt es als Möglichkeit, um sozusagen seine Vision, wenn man das so will, der Welt darzustellen. Und das, wobei, ich meine, den ersten Teil hat er mal dazu verwendet, die Regierung seines Vorgängers von Joe Biden zu bashen. Ich meine, das kennen wir schon. Und dann hat er sich so warm geredet. Und ich meine, das fand ich ganz interessant, dass er dieses Thema illegale Migration groß aufgegriffen hat. Also das war meines Wissens schon länger geplant. Also da hat mir ein Diplomat erzählt, dass jemand, der in Alpbach war in diesem Sommer, das schon angekündigt hat, dass das ein Kernthema dieser Rede ist. Und ich finde das deswegen interessant. Also er hat auch dezidiert Bezug genommen auf europäische Staaten und europäische Länder angesprochen und gesagt, ihr geht alle zur Hölle, wenn ihr so weitermacht. Und dann, wie wir wissen, dann ja auch Gefängnisstatistiken erwähnt, Deutschlands, Schweiz, der Schweiz und Österreichs. Ich finde das deswegen interessant, weil das so ein bisschen so eine Steilvorlage ist, auch für rechtspopulistische Parteien in Europa. Also das sieht man, dass da eine Form der Kooperation gibt. Und einen ähnlichen Auftritt hatte ja schon der US-Vizepräsident J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Also der hat auch dieses Thema Migration, in seiner Fall Meinungsfreiheit angesprochen. Der Donald Trump hat dann noch das Klimathema hinzugefügt.
Two-tailed Monster, ein Monster mit zwei Schwänzen.
Ja, also das war schon für viele frappierend, wie offen der Präsident der Vereinigten Staaten den Klimawandel geleugnet hat. Es war ja am Mittwoch dann auch noch so ein eigener Klimagipfel. Da waren die Amerikaner meines Wissens gar nicht dort. Aber es ist schon bemerkenswert, dass der Rest der Welt das schon ernst nimmt. Und vor allem auch die Chinesen mittlerweile eine Vorreiterrolle haben. Ich meine, Trump hat nur gemeint, der größte Schwindel aller Zeiten und alles nur Blödsinn und stimmt nicht. Also, aber interessanterweise war da jetzt im Saal oder so kein Eklat. Man könnte ja auch denken, dass da vielleicht jemand aufsteht und rausgeht.
Oder ab Minute 20 jemand klingelt oder ein Licht erleuchtet. Das habe ich mir auch gedacht.
Nein, man hat ihn reden lassen und zum Teil ist es ja auch amüsant, was er da von sich gibt. Also manche Swar, da hängt natürlich ab von der Form des Humors, den man da hatte.
Er hat ja auch die UNO wieder einmal kritisiert. Die UNO hat ihm quasi nicht geholfen, seine 7 Kriege zu beenden, was er immer sagt. Und außer die kaputte Rolltreppe und diese ganzen Schmähs, hat ihm die UNO nichts gebracht. Mhm. Ist diese Kritik an der UNO gerechtfertigt? Das ist ja wie wenn man nach Brüssel schimpft, aber selber Teil der EU ist.
Ich finde das schon eine zweischneidige Angelegenheit. Also erstens ist es so, dass er da vom Leder gezogen hat, coram publico, in dieser öffentlichen Rede. Und danach hat er dem Guterres, dem Generalsekretär, gesagt, dass er zu 100% hinter der UNO ist und was diese Organisation für großartiges Potenzial hat. Wobei, das hat er auch in der Rede gemeint. Und Faktum ist, dass die UNO jetzt zu einer riesigen Reform gezwungen ist, weil die Amerikaner einfach eiskalt den Geldhahn zugedreht haben. Man muss sich vorstellen, dass seit Beginn des Jahres kein einziger Cent überwiesen wurde. Und die UNO muss jetzt mal so eine schlanke halbe Milliarde einsparen. Also ich habe dort auch Leute getroffen in New York, die bei der UNO arbeiten. Und da haben wir natürlich jetzt schon zum Teil Angst um ihren Job. Auf der anderen Seite heißt es, okay, also dass diese Organisation effizienter werden könnte, das haben wir uns eigentlich auch schon gedacht. Und die eine oder andere Organisation in der UNO, da fragt man sich auch, warum die eigentlich noch existiert. Aber wirklich dramatisch sind natürlich diese Einsparungen für humanitäre Organisationen wie beispielsweise das Welternährungsprogramm. Und da muss man sagen, dass die einfach einen tollen Job machen und bei jeder Hungersnot die Ersten sind, die da vor Ort sind. Das ist eine höchst professionelle Organisation und ist auch nicht umsonst ausgezeichnet worden. Also da wird dann schon noch viel kaputt gemacht und zum Teil das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
Du warst ja schon öfters in New York bei der UN-Generalversammlung, weil du auch von Ritualen gesprochen hast. Hast du da eine Veränderung erlebt in den letzten Jahren und Jahrzehnten oder ist dieser Kern der Diplomatie, dieses ein bisschen ein Klassentreffen, dieses Feeling, ist das irgendwie geblieben?
Das finde ich ist erhalten. Ich meine, es gibt halt das eine oder andere Filmchen und dann hat man auch die UNO Social Media entdeckt. Aber dieser Ablauf, dass da jedes Land zu Wort kommt, das hat sich nicht geändert. Aber das ist auch irgendwo Sinn der Sache, nicht? Dass es soll irgendwie gezeigt werden, dass da jeder Staat gleich viel wert ist. Und dann bieten sich natürlich Möglichkeiten, die Krisen dieser Welt zu besprechen. Ich meine, interessant war natürlich auch der Auftritt von Zelensky und noch interessanter dieser recht spektakuläre Schwenk von Trump, der auf einmal gesagt hat, dass es möglich sei, dass die Ukrainer das russisch besetzte Gebiet zurückerobern. mit europäischer Unterstützung. Und ich finde dieser kleine Zusatz mit europäischer Unterstützung, das ist das wirklich Interessante. Also ich vermute, dass der Trump frustriert von seinen vergeblichen Versuchen, einen Frieden auszuhandeln, da jetzt da schon eine Ausfahrtsrampe gebaut hat für die Amerikaner und die ganze Sache den Europäern überlassen wird. Es gibt auch so zweischneidige Ankündigungen, Sanktionen zu verhängen gegen Russland. Also ich meine, das war ja auch einer der Momente, die am Rande der Skurrilität war, muss ich sagen. Also natürlich auch ein Wahrheit steckt dahinter, aber er hat gesagt, er ist unlängst drauf gekommen, dass die Europäer noch immer Öl und Gas beziehen aus Russland. Das stimmt natürlich zum Teil. Und er wird erst dann die Zölle erhöhen gegen Russland, wenn die Europäer aufhören, Gas und Öl zu importieren. Natürlich wünscht er sich, dass die Europäer dann amerikanisches Flüssiggas importieren. Also da stecken dann schon auch solche Hintergedanken natürlich dahinter.
Das ist ja das Auffällige für mich bei dieser UN-Generalversammlung. Hat man das Gefühl, dass da dann eine Dynamik sich entwickeln kann bei diesen Themen?
Ja, eigentlich schon. Also jetzt geht es gerade was jetzt im Moment Ukraine anlangt, wobei bei Trump weißt du nicht. Ich meine, wann kommt die nächste Wende? Wann kommt der nächste Schwenk? Was kannst du glauben? Wo ist Substanz? Was ist jetzt nur Rhetorik? Also es ist schon ziemlich wild und erratisch und quecksilbrig und einmal so und einmal so. Eine richtige Dynamik hat man sehen können in der Palästina-Frage bei der UN-Generalversammlung. Das war am Montag, hat Macron verkündet, dass Frankreich den palästinensischen Staat anerkennen wird. Und da hat er schon einiges ausgelöst. Es sind auch andere Staaten gefolgt, also Großbritannien, Kanada, Australien, aber auch kleinere Staaten. Und jetzt warten eigentlich alle, was Netanyahu dann am Freitag sagen wird in der UN-Generalversammlung. Es gibt wirklich Befürchtungen, dass die Israelis jetzt die Westbank für annektiert erklären. Und das wäre natürlich auch nochmal ein krasser Völkerrechtsbruch. Es wäre meiner Ansicht nach das Ende der sogenannten Abraham-Abkommen, die Israel geschlossen hat mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain und Marokko. Man muss sich vorstellen, dass in diesen 2 Jahren des Krieges die Flugverbindungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten aufrecht geblieben sind. Also sie waren wirklich interessiert an Wirtschaftsbeziehungen. Aber ich glaube, dass die Israelis da jetzt wirklich einen Schritt zu weit gehen würden, wenn sie sagen, also wir annektieren das Westjordaner und machen damit jede Aussicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung zunichte, wo vor ein paar Wochen 142 Staaten der UNO zugestimmt haben, dass es genau diese Lösung geben soll. Also das wäre dann natürlich so eine weitere Eskalation, eine weitere Isolation, Selbstisolation, muss man sagen, auch Israels. Und da ist was in Bewegung gekommen und ins Rutschen geraten. Ich finde, das hat man bemerkt bei dieser Konferenz.
Und wir werden es gemeinsam beobachten. Lieber Christian, vielen Dank, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.
Vielen Dank.
Und über die Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu berichten wir natürlich auch auf diepresse.com/ausland. Netanyahus Rede ist für Freitag angekündigt und die erste Session der UNO startet um 15 Uhr österreichischer Zeit. Vielleicht darf ich hier auch noch kurz Werbung machen für den Newsletter von Christian Ulsch. Der heißt Außenpolitik Briefing. Er erscheint jeden Dienstag in der Früh. Christian schreibt den auch wirklich in den frühen Morgenstunden. Darin analysiert er außenpolitische Zusammenhänge oder er schreibt über Entwicklungen in der Welt der Diplomatie, sowohl auf dem Wiener diplomatischen Parkett als auch weltweit. Sie finden die Anmeldung unter diepresse.com/newsletter. Das war's von Was wichtig ist für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Clemens Patek und wir hören uns